Ich möchte zum Beginn der Predigt auch noch beten. Und ihr dürft gerne dazu aufstehen, wenn ihr möchtet. Und wenn ihr könnt. Großer Gott, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir für die Macht, die in deinem Wort drin steckt, für die Kraft, die in deinem Wort drin steckt, wie es der Josef vorhin aus Hebräer zitiert hat. Und ich danke dir auch für die Zweischneidigkeit, die dein Wort hat und für die Möglichkeit, dass dein Wort einfach auch uns an manchen Stellen einfach auf Dinge hinweist, die vielleicht nicht passen, die wir eigentlich rausschneiden sollten aus unserem Leben. Vater, ich danke dir für diesen Ort hier und für diese Gemeinde und für diesen Weg, den wir als Gemeinde die letzten 60 Jahre gegangen sind. Danke, dass wir 60-jährigen Geburtstag feiern dürfen. Jetzt ist einfach großartig. Und danke für deine Güte und für deine Begleitung und für deinen Segen, den wir als Gemeinde hier haben erleben dürfen in diesen vielen, vielen Jahren. Vater, und danke jetzt für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist und der sich ganz bewusst unter dein Wort stellt. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du mit deinem Wort durch unsere Ohren durch bis in unser Herz hineindringst und dass du uns heute Morgen aufzeigst, wo wir vielleicht auch Veränderungen in unserem Leben notwendig haben, wo wir neu dir nacheifern dürfen, wo wir neu Jesus Christus nacheifern dürfen und ihm immer ähnlicher werden dürfen. Vater, danke, dass du jetzt da bist. Amen. Ich habe euch zum Einstieg in diese Predigt eine Frage mitgebracht. Und zwar ist meine Frage an euch, wo kumuliert sich euer Familienleben? Wo trifft man bei dir, bei euch zu Hause auf die geballte Ladung deines Lebens, eures Lebens? Wenn ich auf mich und auf mein Leben schaue, dann komme ich immer wieder an einen Ort zurück. Und egal, ob ich in meine Kindheit, in meine Jugend zurückschaue, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, ob ich in meine Zeit als Student schaue, in meinen verschiedensten Wohngemeinschaften, die ich in der Zeit hatte, oder ob ich euch jetzt in unseren Alltag als Familie hineinschaue, wenn du die volle Ladung Radlingersches Familienleben erleben willst, dann musst du zu uns dich an den Esstisch setzen. Wenn du wissen willst, was unser Leben gerade bestimmt, wenn du wissen willst, was wir erlebt haben, wenn du wissen willst, wo wir waren, wen wir getroffen haben, mit wem unsere Kinder den Nachmittag verbracht haben, was die Luisa im Kindergarten Spannendes erlebt hat, dann musst du dich zu uns an den Esstisch setzen. Weil da kumuliert sich unser Leben. Da kommen alle zusammen. Und vielleicht ist es bei euch zu Hause oder bei dir zu Hause auch so. Vielleicht war es in deiner Kindheit so, wenn du zurückdenkst. Und ich finde auch, es ist hier in Rief in der Gemeinde so. Wenn du die Gemeinde Rief kennenlernen willst in ihrer vollen Pracht, in ihrer vollen Blüte, dann musst du nach dem Gottesdienst zum Mittagessen da bleiben. Wenn du Gemeinde hautnah erleben willst, musst du zum Mittagessen da bleiben. Ja, da ist es laut. Ja, das ist manchmal auch eng und stickig, aber da ist volles Leben. 100% Gemeinde, 100% Gemeinschaft. Und dort hörst du und erlebst du, was die einzelnen Menschen, die Teil dieser Gemeinde sind, beschäftigt. Und dieses Bild vom Essen als dem zentralen Ort, das lässt sich weiterspinnen und auf viele, viele Gruppen und Kreise erweitern. Die gemeinsame Mittagspause in deiner Arbeitsstelle, der Pausenhof in der Schule, die Mensa in der Uni, das Beisel oder der klassische Kirchenwirt in jeder kleinen Ortschaft. Wenn du das Leben dieser Gruppe erleben willst, musst du dort zum Essen hinkommen. Man sagt nicht umsonst, beim Essen kommen die Leidsamen. Und so ist es heute und so war es schon immer. Und wenn wir zurückschauen, ungefähr 2000 Jahre in die Zeit, als Jesus hier auf der Erde noch gelebt hat und man ihn tatsächlich leibhaftig beim Essen treffen konnte, dann war es dort auch schon so. Und in unserem heutigen Predigttext aus Matthäus Kapitel 9 berichtet Matthäus genau von so einem Erlebnis. Und ich darf euch die erste Folie genau. Und dort lesen wir Matthäus 9 ab Kapitel 10. Später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern, wie kann euer Meister nur zusammen mit den Zolleinnehmern und Sündern essen? Die nächste Folie. Und Jesus hörte das und erwiderte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Matthäus, er nimmt uns an dieser Stelle in seinem Evangelium nicht nur mit hinein in vielleicht eine klassische Alltagssituation im Leben von Jesus Christus und seinen Jüngern. Nein, er erzählt uns hier ganz nebenbei, völlig unspektakulär und unaufgeregt, seine eigene Geschichte. Denn der Gastgeber dieses heutigen Essens, dieser Matthäus, von dem wir hier lesen, bei dem Jesus an diesem Tag zu Gast ist, er ist der Schreiber und Erzähler dieser Geschichte. Und das ist vielleicht eine nicht ganz unwesentliche Information, dass es hier eigentlich um seine Geschichte geht. Beim Essen kommen die Leute zusammen, so auch im Haus von Matthäus. Und vielleicht ein zweiter wichtiger Fakt zum Anfang noch. Dieses Zusammentreffen von Matthäus und Jesus in seinem Haus, das hat eine Vorgeschichte. Matthäus hat Jesus erst wenige Stunden, vielleicht wenige Minuten, wir wissen es nicht genau, vorher kennengelernt. In Vers 9 auf der nächsten Folie lesen wir, als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Matthäus hat also Jesus an diesem Tag kennengelernt. Und es war der Tag, es war eine Begegnung, die alles im Leben von Matthäus verändert hat, die sein Leben völlig auf den Kopf gestellt hat. Sein Leben war nach dieser Begegnung am Zollhaus, an seinem Arbeitsplatz, nicht mehr dasselbe. Er hat auf den Ruf von Jesus, folge mir nach, mit Ja geantwortet und stand auf und ging und folgte ihm nach, wie wir da lesen. Dieses Ja wird zum Wendepunkt in seinem Leben. Ab jetzt hat er einen neuen Beruf, eine neue Berufung. Er ist von diesem Tag an nicht mehr der verachtete Zöllner an der Zollstation, sondern ein Nachfolger von Jesus. Ab heute heißt es für sein Leben nicht mehr Buch führen über das Kommen und Gehen in der Stadt, sondern Buch führen über das Leben von Jesus. Und wir haben sein Evangelium heute immer noch zum Lesen. Diese Veränderung, diese 180-Grad-Wendung in seinem Leben, die war sicherlich auch Gesprächsthema Nummer 1 bei diesem anschließenden gemeinsamen Essen. Und ich denke, Matthäus, er hatte noch viele, viele, viele Fragen, die er eigentlich Jesus stellen wollte. Und ein paar, die mir so in der Vorbereitung eingefallen sind, die ich vielleicht gestellt hätte, wären gewesen, was kommt jetzt eigentlich noch auf mich zu? Wo gehen wir als nächstes hin? Was genau ist eigentlich unsere Mission? Warum sind wir hier eigentlich gemeinsam unterwegs? Und wahrscheinlich die entscheidendste, weil er kannte Jesus ja bisher nur von dieser Begegnung am Zollhaus, Jesus, wer bist eigentlich du? Auf wen habe ich mich eigentlich gerade eingelassen? Für wen und für welche Überzeugung habe ich gerade meinen vielleicht unbeliebten, aber doch sicheren Job aufgegeben? Spannend ist, Matthäus stellt alle diese Fragen überhaupt nicht. Er stellt diese Fragen hinten an. Er hat zu seinem Essen nicht nur sich und Jesus eingeladen, sondern viele, viele Menschen mehr. Er selbst beschreibt die Tischgemeinschaft in Vers 10 so. Es waren viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, und sie nahmen gemeinsam mit ihm, also Jesus, und seinen Jüngern an diesem Essen teil. Eine spannende Gruppe, die da zusammenkommt. Jesus und seine Jünger, klar, das waren sozusagen die Ehrengäste von Matthäus. Matthäus selbst war auch da, klar, er ist der Gastgeber, aber es waren eben auch noch viele andere Zöllner, also Arbeitskollegen von Matthäus da und andere Sünder, wie hier Matthäus selbst schreibt, also Menschen, die zumindest in der Gesellschaft als Sünder galten, die wahrscheinlich am Ende des Tages die einzigen Freunde waren, die Matthäus noch hatte, denn normale Menschen wollten mit Zöllnern und solchen Leuten ja bekanntlich nichts zu tun haben. Wenn ich mir diese Tischgemeinschaft anschaue, dann sind es zwei Punkte, die mir zu Beginn dieser Predigt wichtig geworden sind, die ich euch heute mit euch mitgeben möchte. Die erste Frage ist, was steht im Zentrum eurer Tischgespräche? Welche Themen behandeln wir, behandelt ihr am Esstisch? Was erzählen wir uns, wenn wir zum Essen beieinander sitzen? Steht bei uns der klassische Alltagskram im Fokus? Unterhalten wir uns prima über das Wetter und die Nachbarn, lästern über die faulen Arbeitskollegen und die unfähigen Autofahrer, die sozusagen uns am Weg nach Hause heute die Vorfahrt genommen haben? Oder erzähle ich von meinen Erlebnissen mit Jesus, die ich an diesem Tag gemacht habe? Von den Begegnungen mit meinem groß mit unserem großartigen Gott, der diese Welt geschaffen hat, von dem großartigen Sonnenaufgang heute in der Früh vielleicht oder den glitzernden Bergspitzen im Sonnenschein, so wie heute, wenn man rausschaut oder später, wenn ihr rausgeht. Oder von der untergehenden Sonne, die ihr vielleicht am Heimweg gesehen habt. Oder erzähle ich von den vielen großen und kleinen Begegnungen mit Menschen, die mir Gutes zugesprochen haben, die mich ermutigt haben für mein Leben. Für Matthäus war an diesem Tag klar, seine Begegnung mit Jesus steht im Zentrum des heutigen Tischgesprächs, der heutigen Tischgemeinschaft. Von dem, was Matthäus, was er heute mit Jesus erlebt hat, müssen alle seine Arbeitskollegen, seine Freunde, vielleicht auch seine Familie, von der lesen wir da jetzt nichts, erfahren. Und dafür stellt er seine eigenen Fragen hinten an. Jesus ist im Haus und er steht im Fokus. Und den zweiten Punkt, das zweite Learning, das ich heute Morgen euch für euren Alltag mitgeben möchte, ist, wer sitzt an deinem Tisch und wer hört von deiner Geschichte? Als Jesus die Einladung zu diesem Essen bekommt, der weiß er, dass das sicherlich keine einfache Runde wird, dass das kein, wenn es ein Abendessen war, wovon ich ausgehe, kein einfacher Abend werden wird. Er weiß, dieses Essen und diese Tischgemeinschaft, sie wird Wellen schlagen. Möglicherweise im Leben der anderen, die da am Tisch sitzen werden, ganz sicher in seinem eigenen Leben von Jesus und jedenfalls auch in der Gesellschaft und bei den religiösen Eliten, bei der religiösen Bubble dieser Zeit, die mit Jesus ja bekanntlich Schritt und Tritt unterwegs waren, die alles ganz genau beobachtet hat, was Jesus so tut. Dessen war sich Jesus bewusst, als er diese Einladung bekommen hat und ihr auch zugesagt hat. Aber er sagt diese Einladung zu, weil ihm die Tischgemeinschaft in diesem Moment egal ist. Nicht im Sinne von, die anderen am Tisch sind mir egal, sondern im Sinne von, die Geschichten und die Zuschreibungen, die die anderen über diese Menschen am Tisch haben, die sind mir, also Jesus in dem Fall, egal. Jesus sagt, ihr seid es mir wert, dass ich mich mit euch an den Tisch setze. Und so bekommt er die Einladung und er geht gerne hin. Und da bleibt für mich die Frage, wer sitzt an meinem Tisch? Wer sitzt an deinem Tisch? Sitzen da nur die, die wir schon immer kennen? Sitzen da nur die, die uns angenehm sind? Die, die gut auf uns abfärben, von denen wir was haben? Die, die vielleicht die angenehmen Tischnachbarn sind, die keine blöden Fragen stellen? Oder ist da überhaupt noch Platz für andere? Ganz praktisch, tatsächlich, mit einem freien Stuhl, auf den sich jeder setzen darf. Aber auch, und da wird es vielleicht, oder ziemlich sicher sogar noch viel herausfordernder, ist in unserem Kopf, ist in unserem Herzen noch ein freier Platz. Ist da noch Platz frei oder sind alle Sessel in unserem Herzen schon besetzt? Mit anderen Menschen, mit unseren Vorurteilen, mit unseren Sorgen und Nöten, mit unseren Gedanken? Ist da noch Platz? Ich habe ganz bewusst jetzt eine kurze Pause eingeplant, sodass ihr einfach nochmal euch kurz über diese zwei Fragen Gedanken machen könnt. Wer oder was steht im Zentrum meines Tischgesprächs? Und die zweite Frage, ist an meinem Herzenstisch noch ein Platz frei? Nehmt diese Fragen vielleicht auch mit hinein in euren Nachmittag oder in eure Woche. Vielleicht findet ihr einen Moment, um noch ein bisschen länger über das nachzudenken. Ich habe eine kleine Anwendung, ein kleines Experiment für euch mitgebracht. Und ich habe es bewusst ein bisschen weggehoben von eurem ganz persönlichen Zuhause-Alltag sozusagen und hier in die Gemeinde. Was wäre, wenn wir eines unserer nächsten gemeinsamen Gemeindemittagessen oben, nicht im kleinen Kreis in unserem schönen Speisesaal oben machen, sondern wenn wir einfach rausgehen auf den Hof. wenn wir eine Menge freier Sessel herräumen, genug zum Essen kochen und jeder, der vorbeikommt, darf sich einfach dazusetzen. Darf mitessen und erzählen, was ihn beschäftigt. Die Gäste, die vorbeikommen aus ihrem Leben und wir als Gemeinde aus unserem. Was haben wir gehört im Gottesdienst? Was haben wir erlebt? Was hat Jesus in unserem Leben getan? Ein Versuch wäre es wert, denn beim Essen kommen die Leute zusammen. Eine Idee, vielleicht greifen wir sie irgendwann einmal auf. Ich habe es vorhin gesagt, Jesus hat sich auf die Einladung von Matthäus eingelassen. Und er ist gekommen und wir haben gesehen, er ist da. Und wie befürchtet, die Tischgemeinschaft, sie bleibt nicht unbeobachtet. Es dauert nicht lange und die religiösen Obergeschäftler, die religiösen Oberführer stehen vor der Tür. In Vers 11 lesen wir, als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern, wie kann euer Meister nur zusammen mit den Zolleinnehmern und Sündern essen? Kennt ihr das? Kaum wird die Tischgemeinschaft ein bisschen intensiver, kaum werden die Themen ein bisschen intimer, emotionaler, tiefer, dann tauchen die ersten Quertreiber auf. Bei Jesus ganz greifbar in Form der Pharisäer. Bei uns heute, im Jahr 2023, poppen diese Quertreiber vielleicht eher in unseren Köpfen auf oder auf unseren Handys. Aber die Wirkung ist dieselbe. Der Moment ist zerstört. Der Punkt, an dem das Gespräch gerade war, er ist verloren. Meist kommen diese Gedanken so über die Hintertür. Es ist ein kurzer Gedanke, der sich dann irgendwo in unseren Hirnwindungen verfängt und plötzlich alle Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ähnlich wie die Pharisäer hier bei Jesus. Die schleichen sich auch mit kleinen, unpassenden Fragen über die Jünger in die Tischgemeinschaft hinein. Für die direkte Konfrontation mit Jesus sind sie eh zu viel zu feige und sie probieren es daher lieber mal hintenrum und schießen die Jünger von der Seite an. Sie wollen vor allem eins, Unbehagen schüren. Und genau so kennen wir das wahrscheinlich auch. Oftmals fällt uns das in dem Moment vielleicht gar nicht so auf, aber im Nachhinein merken wir, stimmt. Irgendwie ist das Gespräch in dem Moment in eine falsche Richtung abgebogen. Irgendwie ist es in dem Moment verflacht, irgendwie haben wir den Faden verloren. Und manchmal kommt die Wirkung vielleicht überhaupt erst im Nachhinein, wenn wir nochmal zurückblicken auf die letzte Begegnung, dann merken wir, war das wirklich, oder stellen wir uns die Frage, war das wirklich so ein guter Abend? Waren die Gespräche am Tisch wirklich so gut? Irgendwie war das Gegenüber schon ein bisschen komisch. Wir waren irgendwie so verkrampft. Was würden die anderen denken, wenn sie uns da jetzt sitzen sehen? Und am Ende bleibt so ein ungreifbares Gefühl, ein Unbehagen, das uns fürs nächste Mal irgendwie die Motivation raubt. Die Motivation raubt beim nächsten Mal, es wieder zu versuchen, sich wieder einmal mit jemand Fremden an den Tisch zu setzen, sich wieder einmal auf das Thema Beziehung, meine Beziehung zu Jesus am Tisch einzulassen. Und auch wenn die Störer, egal ob jetzt ganz konkret Greifer wie die Pharisäer hier oder in unseren Gedanken, eigentlich alles dafür tun, nicht greifbar zu werden, passiert es ihnen bei Jesus hier doch. Sie werden enttarnt. Und zwar auf sehr, sehr direkte Art und Weise von Jesus selbst. Wir erinnern uns nochmal kurz zurück. Die Pharisäer haben ganz bewusst versucht, die Jünger anzusprechen und nicht Jesus direkt. Aber Jesus, er bekommt es mit und er reagiert in Vers 12 und Vers 13 so. Jesus hörte aber das und erwiderte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Jesus merkt und er hört, dass hier die Pharisäer versuchen zu stören. Und Jesus hört das und er erwidert. Eine ganz kurze und sehr, sehr prägnante Beschreibung finde ich für das, was da passiert. Nämlich Jesus duckt sich nicht weg in dem Moment. Jesus gibt den Störern keinen Raum und er stellt sie direkt zur Rede und gibt ihnen eine Aufgabe zum Nachdenken mit. Und damit nimmt Jesus den Pharisäern, den Störern in diesem Moment den Wind aus den Segeln und hat den Fokus wieder voll bei sich und bei seinem Gespräch. Das Nachdenken, mit dem Jesus die Störer, die Tisch, mit das Nachdenken, mit dem die Störer die Tischgemeinschaft eigentlich ablenken wollten, gibt Jesus zurück an sie. Vers 13, geht einmal und denkt, noch eins zurück bitte. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Die Denkaufgabe, die Antwort, die Jesus hier hat, ist keine große Frage, keine große Aufgabe für die Pharisäer, sondern einfach eine alttestamentliche Wahrheit, auf die er hier beruft. Eine Lebensweisheit, die Pharisäer nur zu gut kannten, aufgrund ihrer Prägung, aufgrund dessen, auf ihrer Ausbildung, aufgrund dessen, was sie gelernt hatten. Und Jesus, zitiert hier Hosea 6, wo es heißt, Barmherzigkeit, jetzt kannst du die nächste Folie einblenden, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Oder wie es Luther in Hosea übersetzt, denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer. Und mit diesem Zitat gibt Jesus nicht nur den Pharisäern eine Denkaufgabe mit, sondern er fasst im Endeffekt sein ganzes Leben in einem Satz zusammen. Sein ganzes Vermächtnis, seinen ganzen Antrieb, seine ganze Motivation für sein ganzes Leben, aber auch für diesen konkreten Abend oder dieses konkrete Essen bei Matthäus steckt in diesem Satz drin. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Er holt den Fokus dahin zurück, wo er eigentlich hingehört, wo es hin soll, nämlich zu der Geschichte von Matthäus und zu dem Hintergrund der Einladung zu diesem Essen. Nochmal zurück zum Anfang der Geschichte. Warum sitzt Jesus denn mit Matthäus hier am Tisch? Weil er gerade vor wenigen Stunden, vielleicht vor wenigen Minuten, das Leben von Matthäus komplett umgekrempelt und komplett verändert wurde. Weil hier ein Mensch dem Ruf von Jesus gefolgt hat und ihm gefolgt ist und mit Ja auf dieses Rufen geantwortet hat. Weil hier ein Mensch seinen Beruf aufgegeben und seine neue Berufung angenommen hat. Und das ist der Fokus von Jesus. Er will Menschen ansprechen und ihnen eine neue Idee, einen neuen Fokus für ihr Leben zusprechen. Und genau das ist, was er sagt. Er will kein Opfer, sondern will aus Liebe handeln. Sein Gegenüber ist ihm wichtiger als sein Ruf. Und an diesem Fokus von Jesus hat sich bis heute nichts verändert. Auch heute ist für Jesus die Reihenfolge immer noch klar: Barmherzigkeit vor Opfer, Liebe vor Opfer. Jeder Sünder, jeder Mensch ist mir wichtiger als mein Ruf. Und auch heute ruft Jesus noch täglich Menschen in seine Nachfolge, so wie Matthäus an diesem Tag. Und er ruft auch dich und mich und er sagt, du bist mir wichtiger als mein Ruf. Egal, was du getan hast, egal, wo du herkommst, egal, was dein Leben bisher ausgemacht hat, egal, was die Menschen um dich herum über dich denken, über dich sagen, dir zuschreiben, welchen Stempel sie dir aufdrücken wollen, du bist mir wichtiger als mein Ruf. Komm und folge mir nach. Er will sich auch mit dir an den Tisch setzen. Er will sich auch mit dir an deinen Tisch setzen, vielleicht zum allerersten Mal in deinem Leben. Er will, wie es hier selber sagt, dein Arzt sein. Dir einen neuen Fokus, einen neuen Blick für ein auf lange Sicht besseres Leben an seiner Seite schenken. Er will auch der Arzt sein für deine ganz speziellen Bedürfnisse, für genau die Stellen und die Punkte in deinem Leben, die wehtun, wo du krank bist, wo du Hilfe brauchst. Ganz egal, ob körperlich oder seelisch, sichtbar oder unsichtbar. Ich habe uns vorhin die Frage gestellt oder habe dir vorhin die Frage gestellt, ist in deinem Herz, an deinem Herzenstisch noch ein Plätzchen frei? Und ich möchte dich einladen, wenn du Jesus noch nicht kennst, dann räum schnell einen Sessel herbei und lade Jesus ein, dass er auf diesem Sessel Platz nimmt. Er wird die Einladung nicht ausschließen, davon ausschlagen, davon bin ich überzeugt. Und Matthäus, er hat einen Sessel freigeräumt für Jesus und es war der Beginn einer großartigen Reise, einer großartigen Berufung, von der wir heute noch profitieren, dass wir von Jesus und seinen großartigen Dingen lesen können. Wenn du nicht weißt, wie du diese Einladung formulieren sollst, dann komm gerne auf mich oder auf den Josef oder auf den Mark oder auf sonst jemand, der dir irgendwie seriös erscheint, zu. Wir sind gern bereit, dir bei dieser Einladung zu helfen. Und wenn du Jesus schon lange kennst und wenn du schon oft mit ihm am Tisch gesessen bist, dann möchte ich dich auch einladen. Folgende Frage, die ich vorhin schon mal kurz an die Wand geworfen habe, heute Nachmittag oder im Laufe der Woche nochmal mitzunehmen und in deinem Kopf und in deinem Herz zu wälzen. Kann ich der Aussage von Hosea, die Jesus hier zitiert, kann ich dir zustimmen? Gilt bei mir die Gleichung, Barmherzigkeit ist größer als Opfer? Es ist so leicht dahergesagt. Aber in letzter Konsequenz ist es alles andere als das. Und wenn ich auf mein eigenes Leben schaue, wenn ich ehrlich werde zu mir selber, dann ist in meinem Leben ganz, ganz oft kein Platz für andere in meinem Herz. Dann kann ich diese Gleichung nicht jeden Tag mit einem vollen Ja beantworten. Und vielleicht geht es dir da ähnlich. Vielleicht hast du auch nicht jeden Tag in deinem Herz noch Platz für andere. Aber es muss nicht so bleiben. Jesus ist genau für diese Schwächen, genau für diese Wunde, genau für dieses Versagen auch in deinem Leben auf die Erde gekommen. Und er möchte diesen ganz speziellen Punkt heute Morgen oder in der nächsten Woche dein Arzt sein. Und auch mein Arzt sein. Und er kann meine Motivation, meinen Antrieb genau in diesem Bereich verändern, wenn ich es denn auch will. Davon bin ich überzeugt und mit dem möchte ich schließen. Gott mit uns. Amen. Bevor wir jetzt abschließend noch ein Lied gemeinsam singen, möchte ich euch noch den Segen mitgeben. Der kommt heute aus Psalm 145 angelehnt an die Tageslosung von heute und ihr dürft gerne dazu nochmal aufstehen. Psalm 145, Abvers 15, da heißt: Erwartungsvoll blicken die Augen aller Lebewesen auf dich und du gibst ihnen Speise zur rechten Zeit. Du öffnest freigebig deine Hand und sättigst alles, was lebt, mit deinen guten Gaben. Der Herr ist gerecht in all seinem Handeln und gütig in all seinen Taten. Nahe ist der Herr denen, die ihn rufen, allen, die ihn aufrichtig anrufen. Er erfüllt das Sehnen derer und das Wünschen derer, die Ehrfurcht vor ihm haben. Er hört, wenn sie um Hilfe schreien und rettet sie.